Hallo und herzlich willkommen bei Decke Radio, die Interessengemeinschaft für besondere Menschen und Unternehmen. Wir sind heute live auf okitalk.com und die Zusammenfassung wird bei Tide 96.0 gesendet. Mein Name ist Marion Schumann. Mit mir im Studio ist heute Bernhard Wenzel, Produzent von Radio Money Talk an der Technik. Das Interview mit meinem Gast Gerald Herdegen ist eine Aufzeichnung vom 24. Mai. Gerald Herdegen ist Inhaber der Firma Fahn Gärtner und ich habe ihn in Mittersil in Österreich besucht. Das Thema der heutigen Sendung: Fahn Gärtner setzt Zeichen, nicht nur mit Fahnen. Fahn Gärtner wurde 1945 in zwei ehemaligen Wehrmachtsbaracken in Mittersil als kleines Familienunternehmen gegründet. Heute ist Fahn Gärtner Österreichs größter Fahnenhersteller und Marktführer. Pro Jahr werden in Österreich rund 500.000 Quadratmeter Stoff zu Fahnen und Fahnenzubehör verarbeitet und veredelt. 100.000 Werbefahnen sowie 30.000 nationale Fahnen und internationale Fahnen verlassen das Werk. Fahn Gärtner beschäftigt 105 Mitarbeiter, beliefert 30.000 Kunden in der ganzen Welt, vor allem aber in Österreich, Deutschland, Italien, Schweiz und Slowenien. Eine Fahne steht für Tradition, aber auch für Modernes und Innovatives. Große Sportereignisse werden mit Fahnen geschmückt. Unternehmensfahnen setzen wirksame Zeichen. Schon von Weitem kann man eine Fahne wehen sehen. Eine Fahne steht für ein Gebiet, für eine Gemeinschaft, für eine individuelle Idee oder auch für Tradition. Eine Fahne symbolisiert etwas Großes und viele Menschen verbinden eine Fahne mit Erfolg, ausgenommen die weiße Fahne. Fahn Gärtner produziert Fahnen, vielleicht auch Flaggen. Gibt es da einen Unterschied? Keine Ahnung. Die Frage ist ein Dauerbrenner und Meinung gibt es viele. Für mich weht eine Flagge auf See. Es gibt Flaggschiffe mit einem Flaggoffizier. Das Flaggschiff verwendet Signalflaggen mit einem Flaggenalphabet, um Nachrichten auszutauschen. Wenn ein Schiff verkauft wird, flaggt es aus. Auf dem Land wehen Fahnen. Es gab Fahnen Junker, den Fähnrich und die Fahnenflucht. Möglicherweise sind Fahne oder Flagge nur zwei verschiedene Wörter für die gleiche Sache, mit unterschiedlicher Herkunft und Geschichte. Ich bin sicher, dass Fahn Gärtner auch die Seefahrt mit qualitativ hochwertigen Fahnen beliefern würde, die sich dann als Flaggen präsentieren. Hallo Herr Herdegen. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Wie sehen Sie das mit den Fahnen und den Flaggen?
Ja, ich gebe Ihnen recht, dass es hier durchaus unterschiedliche Begriffsdefinitionen gibt, aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass es eine Fahne eher mit einer Traditionsfahne, mit einer Prozessionsfahne in Verwendung steht, der Begriff. Das heißt, ein schön geschmücktes Fahnentuch, das an einem Mast oder einem Stab fixiert ist, mit einer schönen Spitze. Und die Flagge ist eigentlich eher, was man heute unter Werbefahne bezeichnet, und somit vermischen sich die Begriffe eigentlich, aber traditionell ist es die Fahne, die also wirklich von Vereinen, Feuerwehren, gerade im ländlichen Raum ganz stark verwendet wird.
Fahn Gärtner ist ein Familienunternehmen und wurde von dem Ehepaar Gärtner 1945 gegründet. Wie kam es zum Übergang in die Familie Herdegen?
Das geht eigentlich über die evangelische Kirche, da der Herr Gärtner die evangelische Kirche in Pinzgau ab den 1945er Jahren mit aufgebaut hat und mein Großvater auch evangelisch ist und der die zum Beispiel die Kirche, die evangelische Kirche in Saalfelden gebaut hat. Und Mittersil gehört zur Predigtstation Zell am See und sie haben sich gekannt. Herr Gärtner hatte keine Nachkommen und war dann irgendwann auf der Suche nach einem Nachfolger, hat meinen Großvater gefragt, weil mein Vater die textilchemische Ausbildung hat und wusste, dass er mit Farbstoffen arbeitet. Und mein Vater war zu dem Zeitpunkt gerade im Iran verantwortlicher Vertreter für Farbstoffe für den ganzen Nahen Ostraum Und ja, so ist mein Vater dann zweimal aus Teheran in das schöne Mittersil geflogen. Also nicht direkt, weil wir haben ja keinen Flughafen hier. Aber hat sich dann eigentlich für uns Kinder, ich war damals 5 Jahre alt, meine Schwester gerade 2 Jahre alt, entschieden, nach Mittersil zu gehen. Und hat dann einfach schrittweise die Anteile des Ehepaars Gärtner übernommen. Und so ist die Firma in den Familienbesitz von Herdegen gekommen.
War es denn für Sie klar, das Geschäft Ihres Vaters weiterzuführen? Es ist ja nicht immer unbedingt der Fall, dass die Kinder sich dann für das Unternehmen der Eltern interessieren.
Ja, diese Frage hat mich sicher 25 Jahre meines Lebens beschäftigt. Und ich kann sagen, ich habe eigentlich bei Fahnengärtner 3-mal Ja gesagt. Irgendwo war der Weg vorgezeichnet. Mein Vater hat mich nie gezwungen, hierher zu kommen. Er hat mir immer die freie Wahl gelassen und trotzdem hat man nicht irgendwo die freie Wahl. Das ist halt so in einem Familienbetrieb. Aber ich war dann mit 25 nach meiner Ausbildung, war ich die technische Entwicklung in der Firma so, dass mein Vater jemand noch gebraucht hat. Das war 1995 und da bin ich dem Ruf gefolgt, habe dann am Anfang die Produktion geleitet, beziehungsweise bin als Produktionsleiter hineingewachsen in das Unternehmen. Ich habe ja als Kind, also als Jugendlicher immer in den Ferien schon gearbeitet, habe meine Ferialpraktika hier gemacht und kannte im Prinzip von der Produktion jeden Handgriff. Auf dem Weg habe ich mich immer wieder gefragt, ist es meins, ist es wirklich meins, ist es meine Entscheidung oder war es die Entscheidung meines Vaters, mich hierher zu bringen? Am Ende ist es so, ich glaube, dass man im Leben, egal wo man hinkommt, dann das lernt für sein Leben, was man lernen sollte. Und so war es für mich dann irgendwann klar. Ich werde irgendwo immer einen Vatertypen vor mir finden, der mich irgendwo prägt oder vielleicht auch manchmal nervt. Aber ich habe mir dann ganz klar entschieden, habe gesagt, ja. Und das zweite Mal dann mit 28, weil da war meine spirituelle Entwicklung und Ausbildungen in diesem Bereich so, dass ich fast etwas abgedriftet bin von dem Ganzen, hat meinem Vater gar nicht gefallen. Und dann habe ich den Weg zurückgefunden, indem ich dann eher Finanzmanagement-Seminare besucht habe. Und das dritte Mal, ja, habe ich dann wirklich gesagt, zur Übergabe 2005. Und jetzt, wo ich das Unternehmen 12 Jahre leite, weiß ich, warum ich es gemacht habe und dass es sicherlich der richtige Schritt war.
Ihr Vater schien ja so ein Weltenbummler gewesen zu sein. Zieht es Sie auch manchmal in die Ferne oder mögen Sie gerne Ihre Heimat, sind nicht so viel unterwegs und gehen gern wandern in den Bergen?
Also es gibt keinen schöneren Platz zu leben als den Pinzgau. Das ist einmal ganz klar und es gibt auch keinen schöneren Platz zu arbeiten als hier. Nicht nur wegen der Umgebung, weil wir dürfen einfach sagen, wir arbeiten da, wo andere Urlaub machen, aber auch wegen der Leute hier. Und mitarbeiterseitig, die Loyalität der Mitarbeiter hier ist einfach etwas anderes als irgendwo in einer Großstadt. Hängt vielleicht auch ein bisschen an der Unternehmenskultur. Also man kann solche Loyalitäten auch in Städten meiner Meinung nach erreichen. Und für mich ist es aber ganz wichtig, dass ich auch oft aus dem Pinzgau herauskomme. Ich liebe es zu reisen. Ich habe selbst schon sehr, sehr viele Länder der Welt gesehen. Und kommt vielleicht auch aus von den Wurzeln, weil meine Mutter in Afrika geboren ist und in Afrika aufgewachsen ist und mein Vater sie auch dort kennengelernt hat. Und es ist aber für mich ganz, ganz wichtig, so eine Homebase zu haben und zu sagen, hier bin ich zu Hause und das ist meine Heimat. Also wenn man den Begriff Heimat betrifft, dann ist Mittersil, Pinzgau, Österreich ist einfach meine Heimat. Und aber hinauszukommen aus dem Tal und den Horizont etwas zu erweitern, tut manchmal sehr, sehr gut.
Wenn man sich umschaut, sieht man viele Fahnen. Die Nationalfahnen kennt jeder. Große Unternehmen haben vor ihren Gebäuden Fahnenmaste und große Sportereignisse kommen ohne Fahnen nicht aus. Trotzdem wird die Fahnenproduktion als Nische bezeichnet. Stimmt das?
Ja, vom Produkt her ist es einfach eine Nische, weil es gibt jetzt nicht allzu viele Fahnenfirmen auf der Welt. Und vor allem früher, wie es Fahnen nur im Siebdruck produziert werden konnten oder genäht werden konnten, waren noch viel weniger als heute. Heute über den Digitaldruck gibt es sehr, sehr viele, die mittlerweile Fahnen im kleinen Stil produzieren. Ja, es ist eine Nische. Es ist vom Produkt her eine Nische. Es ist von der Produktion her eine Nische, aber es ist Textildruck. aber es ist auch nicht Textildruck, wie man es kennt von Vorhängen und Bekleidung. Aber es gehört von der Technik sicherlich diesem klassischen textilen Bereich zu, aber in einem eingeschränkten Ausmaß.
Aber die Fahne an sich ist schon ein ziemlich beeindruckendes Werbemittel.
Ja, Fahnen haben einfach für mich eine hochgradige energetische Wirkung. Und ich glaube, das liegt einfach an der Bewegung, an der natürlichen Bewegung, die man heute versucht zu imitieren mit irgendwelchen Pylonen und bewegten Bildern über Bildschirme. Aber diese natürliche Bewegung ist etwas, was man nicht wegdenken kann. Und es wird ja auch im Feng Shui verwendet, um Plätze zu energetisieren. Und daher ist es eine Fahne weit mehr, als sie heute oft verwendet wird in der Praxis. Und man könnte hier durchaus eine gewisse Aufwertung für die Fahne, für den Markt, würde ihr gut tun.
Haben Sie sich mit Feng Shui beschäftigt? Haben Sie geguckt, wie die Wirkung von so einer Fahne ist?
Also oberflächlich habe ich mich damit beschäftigt, ja. Und wir hatten vor Jahren einmal einen Berater, der einige Hotels in der Umgebung betreut hat. Und den habe ich kennenlernen dürfen und mit dem habe ich auch darüber gesprochen und da ging es dann darum, wenn man zum Beispiel ein Haus in einer L-Form hat, dann hat dieses Haus, dieses Gebäude Lücken. Ja, da gibt es dieses Pakwa, und da muss man ja schauen, dass in jedem Bereich, dass das gut ausgeglichen ist. Und wenn ein Haus in L-Form, dem fehlt ein Teil. Und dieser fehlende Teil kann jetzt zum Beispiel mit einer Fahne aktiviert werden. Ja, wenn man zum Beispiel ein Haus hat und dem fehlt im Bereich des Erfolges oder des Geldes, die Bewegung, dann kann man diesen Bereich dort aktivieren. Man kann aber auch einen Brunnen dort verwenden. Also alles, was jetzt Bewegung erzeugt, Brunnen, Wasser oder eben, ja, die Fahne. Und ich erkläre es für mich immer so, also die alten Tibeter haben die Gebetsfahnen nicht umsonst in den Wind gehängt. Und ich denke, dass wenn wir heute Fahnen bewusst einsetzen, dann hängen wir unsere Botschaft in den Wind. Und die Energie kann damit sozusagen in die Welt getragen werden.
Sie sagen, eine Fahne im Wind ist immer in Bewegung und hat eine belebende Wirkung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, bestmöglich auf sich aufmerksam zu machen, ihre Botschaft in die Welt zu tragen und ihre Ziele zu erreichen. Die Fahne als Werbemittel, man kennt sie ja hauptsächlich nur vor großen Firmen. Kleine nutzen das gar nicht so unbedingt. Wäre die Fahne auch ein geeignetes Werbemittel für eine kleinere Firma?
Also da muss ich ein bisschen widersprechen. Auf jeden Fall bei uns in Österreich wird die Fahne von sehr vielen kleinen Firmen verwendet. Und ja, auf jeden Fall, jeder kann sich eine Fahne in den Garten stellen und der Private könnte es machen, um zumindest an den Nationalfeiertagen zum Beispiel seine Gesinnung zu zeigen. Und die Firmen, für die ist es einfach eine energetische Wirkung als Werbemittel. Und es ist einfach so, wenn man zu einem Haus hinkommt, das beflaggt ist, ob jetzt mit einer Hausfahne oder einem Fahnenmast, man weiß, es ist wer da. Und ich weiß, viele Hotels, die nehmen in der Zwischensaison die Fahne vom Mast und dann weiß man, das Hotel ist geschlossen. Und dann kommt man vorbei und die Fahne hängt, dann weiß man, es ist offen. Ja? Oder Schutzhütten verwenden Fahnen. Ja, ist ein klares Zeichen, sieht man von der Entfernung schon. Und das ist ja auch das, wofür Fahnen eingesetzt werden.
Werden die Fahnen allgemein wieder beliebter? Geht der Trend langsam nach oben? Bleibt er gleich? Geht er nach unten? Kann man da was zu sagen?
Ja, ich glaube, das ist zumindest in Österreich, Deutschland würde ich auch dazu zählen, Schweiz, ist es ein beliebtes Medium in allen Branchen. Es gibt viele Länder, wo das viel weniger ist. In England zum Beispiel hängen viel weniger Fahnen. Und in Skandinavien hängen dafür wieder sehr viele bei privaten Häusern, ja, was mir aufgefallen ist. Und ja, ich würde schon sagen, dass die Fahne ein beliebtes Werbemittel ist und durchaus steigende Nachfrage da ist.
Ich habe bei dem Rundgang durch Ihren Betrieb viele verschiedene Arbeitsschritte gesehen, die zur Fahnenproduktion gehören. Das ist doch nicht ganz so einfach, wie ich dachte, und es gibt doch noch eine ganze Menge Handarbeit. Das fand ich sehr überraschend.
Ja, einerseits hochgradig technologisiert über Siebdruck, also über Siebdruckmaschinen. Man muss also das Bild, das Sujet vom Computer auf die Schablone bringen, weil die Schablone brauche ich als Übertragungsmedium, vor allem für größere Stückzahlen. Dann hat man den Druckvorgang selbst, dann muss man es dämpfen, erfolgt in einem Dämpfer bei 170 Grad. Dann wird es gewaschen, um die Restfarben vom feinen Stoff herunterzubringen. Und dann kommt man eigentlich erst zu dem, wo man wirklich dann Handarbeit anlegen muss. Gewisse Teile der Fahne müssen immer von Näherinnen in Einzelarbeit bearbeitet werden. Und auch hier gibt es zwar Nähautomaten, die die Längszeiten schon automatisch nähen können. Es gibt viele Unterstützungen, aber es ist wirklich sehr, sehr viel Handarbeit. Und gerade das ist natürlich für einen Betrieb in Westeuropa schon eine Herausforderung im Vergleich zu Ländern mit niedrigeren Lohnkosten.
Auf Messen und Veranstaltungen ist es auch wichtig, nicht übersehen zu werden. Aber so eine normale Fahne passt da dann doch eher weniger. Deshalb gibt es auch bei Fahnengärtner andere Produkte, nicht nur die klassische Fahne.
Ja, durch den Digitaldruck konnte man natürlich sehr viele andere Produkte wie Roll-Ups, Beach-Flags produzieren oder Tischbanner, also für Spider-Wände, das sind so Pop-Ups, wo wir wirklich sehr, sehr viel auch für den Messebedarf machen. Es gibt aber sogar für den Innenbereich Fahnen, beziehungsweise Fahnen, natürlich Fahnenmaste kann ich ja auch als Dekoration verwenden und sogar einen Fahnenmast mit einem internen Gebläse, mit dem man dann auf dem Messestand auch noch die natürliche Bewegung noch simulieren kann.
Das ist tatsächlich so. Dieses Gebläse ist wie ein Föhn und das ist irgendwie eingearbeitet in dem Fahnenmast. Das habe ich übersehen auf der Webseite.
Das haben wir auch nicht als Produkt auf der Webseite drauf, weil es einfach ein wirklich sehr spezielles Produkt ist, das man dann eben bei Gesprächen, bei Firmen, wenn es um Messedekoration geht, dann dort im Prinzip zum Einsatz kommen kann.
Eine kleine Firma würde wahrscheinlich nur eine Fahne kaufen oder zwei und Werbemittel für Ausstellungen, Veranstaltungen oder Messen, aber eben in ganz kleinen Stückzahlen. Gehen bei Ihnen dann auch kleine Aufträge, weil die ja wahrscheinlich beratungsintensiver sind als Aufträge mit großen Stückzahlen?
Ja, ich glaube, darin liegt eigentlich die große Stärke von Fahnengärtner hier in Österreich. Und wir machen eben nicht nur große Aufträge. Ja, wir brauchen die großen Aufträge, einfach damit die Produktion läuft, dass wir zu tun haben. Aber der Hauptanteil an Aufträgen sind sicher 1 bis 5 Stück Aufträge in jeder Größe. Wir verschicken 14.000 Pakete pro Jahr und bedienen an die 7.000 Kunden. Hier liegt wirklich sehr, sehr viel und dadurch muss also hier auch ein gewisser Grundumsatz natürlich da sein. Aber ist richtig und die Beratung ist eigentlich auch ein Kernstück. Das ist das, worauf das wir sehr, sehr viel Wert legen, wo wir gerade die letzten Jahre dieses Menschliche auch in den Verkauf hineinbringen wollen, weil hier, es geht nicht nur um Verkaufen, sondern es geht eben wirklich darum, den Kunden abzuholen, das echte Interesse zu zeigen, wirklich den Wunsch zu hinterfragen, um dann den Kunden auch das zu geben, was er haben will und was er braucht. Weil wenn hier jemand eine Fahne nur an 2 Tagen im Jahr hissen will, ja, dann braucht er nicht die Top-Qualität. Dann reicht eine Standardqualität. Wenn er sie dauerhaft draußen haben will, dann ist es einfach so, dass er das beste Produkt haben will. Das ist aber teurer. Und da muss man einfach dann wirklich auch das Fingerspitzengefühl haben. Und das geschieht mit gut ausgebildeten Mitarbeitern.
Natürlich gehören Großaufträge auch zu Ihrem Portfolio und die Großaufträge sind auch ganz wichtig. Für gute Qualität ist dann aber nicht nur die Handarbeit wichtig, sondern da ist sehr viel Technologie im Hintergrund. Und es wurde auch in den letzten Jahren viel investiert in die Technologie.
Ja, einerseits im Siebdruck, den wir ja schon 1978 auf maschinelle Basis umgestellt haben und hier Europas erste Siebdruckmaschine vollautomatisch im Einsatz hatten. Und hier die gesamte Entwicklung in der Schablonenherstellung, im Bereich der Fixierung, die Elektronik, das ist alles auf neuestem Stand. Der große Schritt war sicherlich dann die Entwicklung dieser beidseitigen Digitaldruckmaschine, die von beiden Seiten eben auf das Stofftuch druckt, um damit einen Durchdruck zu simulieren, den man bei der Fahne braucht, dass eben beide Seiten die gleiche Intensität haben. Und das war sicherlich ein Highlight für uns. Da haben wir auch schon die zweite Maschine mittlerweile angeschafft, weil wir hier im qualitativen Sektor sicherlich Spitzenreiter sind in Europa und eine Qualität hiermit anbieten können, die einzigartig ist im Bereich der Haltbarkeit, der Lichtechtheit und der Farbbrillanz. Und es gehört einfach in einen technologischen Betrieb einfach dazu, ständig dran zu bleiben. Aber wenn man hier einen Schritt versäumt, dann ist man hinten dran. Und da hat sich in den letzten, ja, 4, 8 Jahren, also eigentlich seit 1995, ja, regelmäßig etwas getan. Und wir haben es letztens bei der Bilanzbesprechung beim Steuerberater durchgeschaut haben. Wir haben seit 2008 4,5 Millionen Euro in den Maschinenpark investiert. Und das ist also durchaus eine Wertschöpfung, die hier erzielt wird. Die kann sich schon sehen lassen und darauf sind wir auch sehr, sehr stolz.
Gibt es jetzt schon neue Projekte für die Zukunft? Haben Sie da was in Planung oder wollen Sie da noch nicht drüber reden?
Würden meine Mitarbeiter diese Frage jetzt hören, dann würden sie jetzt schmunzeln, weil es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich als Chef nicht durch die Firma gehe und nicht irgendeine Idee habe. Und also hier ist also Stillstand gibt es hier eigentlich so gut wie gar nicht. Es sind einige Ideen natürlich da, Weiterentwicklungen auf allen Ebenen, im Dienstleistungsbereich, im Servicebereich, das heißt, wo wir uns ganz stark mit den Kunden auseinandersetzen und sagen, okay, was können wir hier tun? Im technologischen Bereich haben wir in der letzten Zeit, glaube ich, ziemlich viel gemacht. Und ansonsten war es eher, dass wir jetzt Wärmerückgewinnung eingesetzt haben, wo wir jetzt über 50% an Energie einsparen, Photovoltaik, Elektromobilität. Also es bleibt ja in keinem Bereich der Stein auf dem anderen. Und wir bedienen hier also wirklich alles, um möglichst unserem Motto und der Nachhaltigkeit und Menschlichkeit einfach dran zu gehen. Und somit geht es um Investitionen maschinell, aber auch um Investitionen in den Menschen. Die darf man nicht vergessen. Und so läuft jetzt gerade ein neues Projekt in der Produktion, wo wir wirklich bis zur Basis runtergehen und den Mitarbeitern jetzt nach Jahren an technologischer Investition jetzt den Mitarbeitern diese Energie und Zeit geben, zusammen mit einem Berater und mit einem Team, wo wir schauen, dass also die Kommunikationsflüsse stimmen, dass die Motivation stimmt, dass die Motivation vermieden wird und solche Dinge, wo man sagt, okay, da investieren wir jetzt auch in den Menschen.
Bei Fahn Gärtner heißt es, wir reden nicht, sondern handeln. Und da gibt es viele Themen, die zum Bereich Handeln gehören. Dazu gehört die Produktion in Österreich. Es geht um die Umwelt und, wie Sie gerade gesagt haben, um Mitarbeiter. Und ich weiß, es geht bei Ihnen auch ganz stark um Werte, um Gesundheit, um Bildung, um gute Geschäftsbeziehungen und um Qualität und Haltbarkeit. Das sind ganz viele Themen. Fangen wir mal mit der Umwelt an und mit einem Ansatz, der nicht überall üblich ist, weil man damit weniger verkauft. Qualität und Haltbarkeit. Nach unseren verrückten Wertevorstellungen sind beide kontraproduktiv. Sie haben ein Produkt entwickelt, was länger hält. Wo sind da die Vorteile?
Ich glaube, der Hauptvorteil liegt einfach im zufriedenen Kunden. Und das ist das Entscheidende. Ja, es mag durchaus verrückt klingen in einer Zeit, wo man in vielen Branchen schaut, dass ein Produkt nach gewisser Zeit einfach kaputt geht oder wo man nicht weiter serviciert oder sonstiges, muss es halt austauschen. Darüber nachzudenken, ein Produkt zu entwickeln, das doppelt so lange hält. Dadurch, dass ich aber, wie Sie gesagt haben, sehr wertegetrieben bin und sehr stark auf die Nachhaltigkeit schaue, weil ich sage, wir sind einfach hier auf diesem Planet und haben die Welt von unseren Kindern gepachtet, da muss man einfach drauf schauen. Und so haben wir einfach unsere Powerflag entwickelt. Das ist eben in Verbindung mit dem Stofflieferanten und der neuen Maschine dann möglich gewesen. Das Produkt hält mindestens doppelt so lang wie der marktübliche Standard. Und bringt aber zum Beispiel, es ist weniger Müll, wir brauchen weniger Energie, weil ich statt 2 Fahnen nur 1 produzieren muss. Und das ist eigentlich das, wo ich sage, damit wollen wir all dem, was mit dem wir hinausgehen, auch ein sichtbares Zeichen setzen.
Wenn ich jetzt unterwegs bin und die Unternehmen besuche, dann gucke ich immer, haben die eine Fahne draußen? Ganz viele sagen dann, ja, das ist toll mit der Fahne und die halten aber immer nicht so lange. Und dann sage ich, na ja, ich sag, da gibt's ja Fahnengärtner und von denen weiß ich, dass die Fahnen so lange halten, dass sogar jemand vorbeikommt und sie tauscht und wäscht und wieder hinhängt. Das stimmt so, oder?
Ja, das war ein Aspekt, den wir vielleicht zu wenig beachtet haben, dadurch, dass die Fahnen länger halten. Ja, sie werden dreckig im Wind und natürlich in einer Großstadt oder Großstadtnähe noch viel mehr. Wir haben eine Wäsche entwickelt, die die Fahne auch wirklich sauber macht wieder. Mit der normalen Hauswaschmaschine könnte man die Fahnen auch waschen. Überhaupt keine Hexerei, nur man bekommt sie nicht so sauber. Und da haben wir was entwickelt, damit bekommen wir sie wieder schön sauber. Wir haben das dann in ein Paket gepackt, das heißt Easy Care Paket. Und da ist ein Projekt, das würde jetzt vielleicht zu lange dauern, aber die Fahnen werden damit regelmäßig ausgetauscht, hin und her geschickt, werden von uns gewartet. Und sicherlich ist das Austauschen der Fahnen durch die Firma auch möglich, aber es kommt hier auf den Standort natürlich auch sehr drauf an.
Zur Umwelt gehören für Sie aber noch viele andere Themen. Können Sie da nochmal drauf eingehen?
Ja, also intern sind es einmal Maßnahmen, die wir mit den Mitarbeitern einfach beginnen. Das ist zum Beispiel einfach sinnvolles Lüften oder sowohl im Winter als auch im Sommer Wärme- und Kälteregulation sozusagen. Das heißt, in der Nacht Fenster eher ein bisschen gekippt und offen lassen, damit Kühle hereinkommt, untertags Fenster geschlossen. Das sind so ganz kleine Minimaßnahmen. Im Großen, ja, wir haben einen neuen Dampfkessel und eine Wärmerückgewinnungsanlage installiert heuer, mit der wir zum Beispiel allein durch die Wärmerückgewinnung aus dem Kessel heraus fast die gesamte Heizung des Betriebes bedienen können. Haben einen 28 Kubikmeter Wasserbehälter, in dem wir Wärme puffern, sowohl Überschüsse aus der Photovoltaikanlage als auch Überschüsse aus der Wärmerückgewinnung. Und das wird dann in die Waschprozesse zum Beispiel weitergeleitet. Und die gesamte Maßnahme wird ja am Ende an die 70% an Energieeinsparung bringen, was wirklich enorm ist. Ja, Photovoltaik, Elektromobilität. Wir stellen mit Juni dieses Jahres komplett auf Elektromobilität um. Das heißt, wir haben zwei Außendienstfahrzeuge jetzt getauscht und fahren ab nächsten Monat nur noch oder zu 80% nur noch elektrisch zu unseren Kunden in ganz Österreich. Der gesamte Stadtverkehr ist schon seit 8 Monaten quasi auf Elektromobilität umgestellt. Und ja, also ich denke, in dem Bereich geht es noch weiter. Es gibt jetzt noch ein Projekt in der Wäscherei, wo wir auch noch das Warmwasser wieder verwenden wollen, beziehungsweise aus diesem Bereich auch noch was zurückholen. Ich glaube, an Maßnahmen könnte man fast sagen, dass wir der wahrscheinlich energieeffizienteste Fahnenerzeuger der Welt sind.
Jetzt kommt eine etwas provozierende Frage. Aber ich frage es trotzdem, warum machen Sie sich das Leben nicht ganz einfach? So wie viele andere auch, suchen sich einen Produzenten in Asien und importieren und fahren da ab und zu mal hin und kontrollieren, was die so tun.
Diese Frage stellen mir manche meiner Freunde und Unternehmerkollegen auch. Das bin einfach ich, würde ich jetzt einfach einmal sagen. Und ich habe einfach für mich erkannt, dass wenn jeder so weitermacht, dann immer die Auswirkungen haben wir eh vor der Haustüre. Und ich frage mich, wofür, dass das eigene Geldbörserl noch dicker wird und dass dann statt bei den wirklichen Großkonzernen statt 1 Million, 2 Millionen oder das in Milliardenhöhe da ist. Ja, was macht's denn? Was macht's denn am Ende für einen Unterschied aus? Und hier einfach einmal einen anderen Weg zu gehen. Ja, ich beschäftige mich einfach schon sehr, sehr lange mit diesen Themen und dadurch, dass ich seit 25 Jahren einfach den spirituellen Ansatz auch sehr stark wähle, dann kommt man automatisch hier dazu. Ich kann gar nicht sagen, wann es begonnen hat. Es gehört einfach dazu. Ich denke so und ich sage, wenn ich es mit diesen Werten nicht schaffe, dann dürfte ich das Unternehmen gar nicht mehr in der Form leiten. Natürlich muss man manchmal Gratwanderungen gehen. Es ist eine mega Herausforderung, wirklich gerade in einem Verantwortungsbereich mit 100 Mitarbeitern in einer eher strukturschwachen Region, außer dem Tourismus, Pinzgau, wir haben 70% Frauen hier beschäftigt. Das sind alles Dinge, hier gehört dieses Verantwortungsgefühl dazu und als Unternehmer hat man eine Verantwortung und man hat damit auch die Notwendigkeit, auch Antworten zu geben. Und meine Antwort auf die Themen der Herausforderungen ist eben dieser Weg. Und wenn man vielleicht mal Gemeinwohlökonomie zum Beispiel betrachtet, was in fast jeder Bundesverfassung verankert ist, dass man so handelt, um für das Gemeinwohl auch zu tun. Oder eben dieser fast oft zu viel verwendete Begriff der Nachhaltigkeit, das ist ja schon inflationär. Nur wenn wir es nicht tun, ja, wofür machen wir es dann? Und es geht nicht nur darum, dass ich es für mich mache, sondern dass viele was davon haben. Und man kann, wenn man es vergleicht mit einer Tanzfläche und einem Tanzlokal, und es sitzen 15 Paare da und keiner geht auf die Tanzfläche. Jeder ist aber dort, um tanzen zu gehen. Und wenn nicht der Erste rausgeht, dann werden alle sitzen bleiben. Und irgendjemand muss der Erste sein. Und so gehen wir diesen Weg. Und ich glaube, sehr erfolgreich. Nein, nicht nur ich glaube, sondern das ist Teil unseres Erfolges. Das ist Teil unserer Unternehmenskultur. Und ich sehe es natürlich auch als Chance für unser Unternehmen, weil wir uns dadurch von anderen unterscheiden. Und vielleicht Nachahmer finden, die es ähnlich machen, die auch so denken. Und wenn wir nicht im Kleinen beginnen, dann wird es im Großen nicht funktionieren.
Ich finde, das ist sehr wichtig, dass es ein paar Firmen gibt. Es werden vielleicht mehr in Zukunft. Deshalb mache ich diese Interviews auch so gerne, weil wir hier einfach tatsächlich wirklich praktische Beispiele haben, um zu sehen, dass es auch anders geht und nicht so, wie es vermittelt wird, dass alles nur um den Preis geht und um Gewinn, von dem die Bürger ja im Endeffekt gar nichts haben. Sie sagen, unsere Unternehmenskultur ist weder typisch noch für jedermann. Sie ist beunruhigend für Menschen, die starre Strukturen, steife Umgangsformen und bürokratische Ansätze mögen. Aber für diejenigen, die Flexibilität, Selbstverantwortung und Herausforderung lieben, ist sie eine wundervolle Plattform für fachliches und persönliches Wachstum. Was meinen Sie damit?
Ja, das ist ein Satz unserer Firmenphilosophie, der auch auf der Homepage steht und in unserem Katalog. Wir haben an dem Satz doch einigermaßen gefeilt. Also da hier mit meinem Berater Ralf Nemetschek, der für mich hier einfach ein wichtiger Part ist, weil das ist jetzt nicht nur aus meiner Feder. Es ist Teil der Vision und die Vision heißt, wir wollen darauf zuarbeiten, dass dies möglich ist. Ja, und dass wir, wenn man den Mitarbeiter als Mensch betrachtet, dann geht es darum, dass man Rahmenbedingungen schafft, wo Leistung möglich wird. Und jeder Mensch will von Grund auf leisten. Und dadurch heißt es auch, Demotivationsfaktoren zu vermeiden. Ich selber tappe oft in diese Falle hinein. Ja, und deshalb machen wir uns auf den Weg, genau diese Selbstverantwortung, die Flexibilität unserer Mitarbeiter, dass es möglich ist, dass die das dann im Alltag leben. Das geht dann ganz stark über Talentorientierung, dass man schaut, ist der Mensch auf dem Platz, wo er ist, richtig? Ja? Lebt er dort seine Talente aus? Und da passieren einem so viele wunderbare Dinge im Alltag und das sind plötzlich, da ist so ein Potenzial in der Mitarbeiterschar, dass es einfach schön ist, diesen etwas vielleicht provokanten Satz, wie er so drinnen steht, so zu nehmen. Aber es ist durchaus so. Wir sind auf dem Weg, die Unternehmenskultur genau dorthin zu bringen, dass wir hier etwas schaffen, dass der Mensch nicht nur gerne arbeitet, sondern dass er wirklich das tut, was er am besten kann.
Sie haben das Wort Demotivationsfaktor verwendet. Was ist das?
Demotivationsfaktoren. Ja, das ist, wenn der Chef durch die Firma geht und mit dem Blick durch seinen Visionscharakter natürlich immer die Dinge sieht, die gerade nicht passen und manchmal die 80%, die gut sind, übersieht. Und wenn ich mich jetzt einfach hier nehme und sage, okay, ich weise immer nur auf diese Dinge hin, die nicht passen, dann führt das sehr leicht zu einer Demotivation und somit bin ich auch manchmal ein Demotivationsfaktor. Ja, einfach um dieses Thema herum, geht um Wertschätzung. Es geht darum, Wertschätzung, Anerkennung dem Mitarbeiter zukommen zu lassen, dem Menschen zukommen zu lassen, das in der Kultur auch zu etablieren. Und damit, das ist schon mal das Erste, das man machen muss, um die Stimmung hochzuhalten und diese Demotivationsfaktoren ja einfach vermeiden.
Auf dem Weg zu Ihnen bin ich am Fahrengärtner Kindergarten vorbeigefahren. Eine gute Einrichtung für die Familien. Welche Erfahrungen haben Sie mit diesem Konzept gemacht?
Ja, wir nennen es Pfifferlingplatzl. Das ist also nicht ein rein betriebseigener Kindergarten, sondern es ist in einem Haus, das von uns umgebaut wurde, zur Verfügung gestellt wird, einem Verein, dem Verein Pfifferlingplatzl. Unsere Mitarbeiter haben hier die Möglichkeit, vorgereiht zu werden. Für uns war es einfach wichtig, dadurch, dass wir 70% Frauen haben, dass die Kinder gut betreut sind. Und zwar nicht nur in den normalen Kindergartenöffnungszeiten. Begonnen hat es vor 10 Jahren und damals waren die beiden Mittersiller Kindergärten immer nur vormittags offen. So, und nachdem ich eine Nähmaschine habe und die auch am Nachmittag bedient werden kann und Frauen eher die sind, die in der Näherei arbeiten, jetzt haben wir gesagt, hey, mach mal Jobsharing, wenn es geht. Eine Mitarbeiterin kann am Vormittag, eine am Nachmittag, aber es ging nicht, weil die keine Betreuung hatten. Und das waren so diese Ansätze. Und eine gute Bekannte von mir ist zu mir gekommen mit der Idee. Wir haben es mit einer Förderung vom Land Salzburg dann auch durchgezogen. Und ja, ich habe eine gute Erfahrung gemacht damit. Es ist ein super Angebot für die Mitarbeiter. Es ist ein super Angebot für die Region. Da dieser Kindergarten ist ganztägig, ganzjährig, bietet Spontanbetreuung, ist altersübergreifend und damit ist es etwas, wo man echt ein Angebot hat, das super ist und wirklich auch sehr, sehr gut angenommen wird von unseren Mitarbeitern und auch von der ganzen Region.
Bei Ihnen gibt es auch eine Betriebsküche und Obst und Gemüse für zwischendurch. Wie wird bei Ihnen gekocht und wie wichtig finden Sie gute Ernährung?
Ja, gute Ernährung ist unser Benzin, unser Sprit, mit dem wir unseren Körper einfach auf Vordermann bringen oder zur Leistung bringen. Wir brauchen etwas. Und je besser das ist, desto gesünder sind wir, desto besser geht es uns. Und dem Thema Ernährung einen Platz zu geben, ist, glaube ich, wichtig. Die Betriebsküche hat bei uns eine jahrzehntelange Tradition. Das Ehepaar Gärtner hat immer diese Küche bedient und gemacht und damit gehört es bei uns einfach dazu. War immer so und wir machen es auch weiter. Es ist definitiv in der Firma nicht kostendeckend, aber es ist ein Angebot für die Mitarbeiter, Montag bis Donnerstag. Wir verwenden nach Möglichkeit regionales Gemüse von einer Gärtnerei, die einfach nur 5 Kilometer entfernt ist. Wir versuchen Fleisch bei Bauern zu bekommen, die zum Teil Mitarbeiter sind, wo man weiß, wo das Fleisch herkommt. Vor allem beim Rindfleisch geht das relativ einfach. Und versuchen also auf allen Ebenen hier etwas zu machen, kochen mindestens einmal in der Woche ein wirklich gesundes Menü. Es gibt fast jeden Tag frischen Salat. Es gehört einfach dazu. Und der Mitarbeiter hat die Möglichkeit, ein sehr günstiges Essen mit meistens 3 Gängen zu bekommen, hat es schnell, es ist frisch gekocht, es ist kein Fertigprodukt dabei. Und ja, und es ist ein Ort der Begegnung, wo sich die Mitarbeiter der unterschiedlichen Bereiche zusammensetzen. Man redet, man diskutiert und vor allem kann man dadurch auch die Mittagspause wesentlich effizienter gestalten. Und man isst nicht nur irgendein Leberkässemmerl oder ein Schnitzelsemmerl oder sonst irgendwie. Und ja, für mich ist es ein sehr wichtiger Faktor, weil ich mich sehr stark persönlich damit auseinandersetze, mit der Ernährung und verschiedene Dinge ausprobiere. Von Low Carb über einmal fleischlos, dann vegan habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Das ist mir zu streng. Aber wenn man es ein bisschen bewusst macht und ein bisschen nach dem Paracelsus-Prinzip halt und von allem etwas, von nichts zu viel hat, dann trägt es definitiv zu einem Wohlgefühl bei und ist einfach ein wichtiger Punkt für uns in der Firma.
Ich finde gutes Essen auch sehr wichtig und freue mich, wenn die Produzenten aus der Region kommen. Jetzt weiß ich aber auch, dass sich viele Mitarbeiter auch manchmal über Currywurst und Pommes freuen. Gibt es sowas auch?
Natürlich. Wir versuchen natürlich auch diese Wünsche auch zu erfüllen. Ganz klar. Und das gibt es auch Bernerwürstel und dann gibt es Schnitzel und das gehört alles dazu. Also eine gute Hausmannskost ist schon was Gutes, esse ich auch persönlich sehr gerne. Ich esse auch selbst sehr gerne und lasse es mir auch sehr, sehr gerne gut gehen. Und auch hier gilt für mich dieses 80-20-Prinzip, wo einfach ich schaue, dass ich zu 80% wirklich gut bin, gut und gesund, wirklich gesund esse. Und dann kann man schon sicher mal eine richtig dicke Stück Torte mit viel Schlagobers, wie wir es bezeichnen, gönnen einfach. Es gehört einfach dazu. Und weil sonst hätte man, sonst nur Kasteien und so weiter, das wäre nicht das Richtige.
Sie haben viele Auszeichnungen für Ihr Firmenkonzept bekommen. Es sind wirklich viele. Ein ganzes Regal ist voll. Es gibt aber bestimmt ein paar, die Ihnen besonders wichtig sind. Ist da was dabei?
Naja, einerseits hatten wir vor 4 Jahren den besten Lehrling Salzburgs im Betrieb. Das ist schon eine super Auszeichnung für unsere Arbeit mit Lehrlingen. Für mich ganz persönlich war die Auszeichnung letztes Jahr von der Salzburger Landesregierung und unserer Wirtschaftskammer der erste Platz des Salzburger Wirtschaftspreises in der Kategorie ganzheitliches Unternehmertum. Ich glaube, das ist etwas, was die Arbeit der letzten 12 Jahre und dem, wo ich sozusagen meinen Stempel der Firma aufgedrückt habe, für mich ganz persönlich die Auszeichnung, die diesen Weg bestätigt. Heuer haben wir noch das Umweltblatt der Salzburger Landesregierung bekommen, wo ich auch denke, da auch hier gibt es ja verschiedene Kategorien und auch hier waren wir in der Königskategorie ausgezeichnet, sind heuer auch nominiert zum Trigos. Das ist eine österreichweite Plattform, die jetzt etwas bekannter ist. Da weiß ich noch nicht, wo es hingeht, aber ich denke, dass wir einmal unter den Nominierten sind, hat schon einen gewissen Erfolgscharakter oder freut mich auf jeden Fall. Auszeichnungen sind einfach das, wo man erkennt, dass das, was man tut, gesehen wird. Und das ist eigentlich das Entscheidende.
Ist die Öffentlichkeitsarbeit sehr zeitaufwendig für Sie? Gibt es da viel zu tun? Bei vielen Sachen muss man sich ja auch bewerben oder muss sein Firmenkonzept nochmal vorstellen. Haben Sie damit viel Aufwand?
Zum Teil ja, aber er hält sich irgendwo auch wieder in Grenzen. Dadurch, dass wir über die letzten Jahre immer sehr, sehr viel gemacht haben, ob es jetzt Kindergarten, Innovation in der Druckerei mit einer einzigartigen europaweiten Maschine, ja, in vielen Bereichen einfach vorne dran sind, wird man automatisch auf uns aufmerksam, weil wir das über Pressemitteilungen rausgeben. Und dadurch haben wir einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. Ich würde jetzt nicht sagen, lassen Sie mich so sagen, ich bin nicht derjenige, der sich überall bewirbt, um möglichst viele Auszeichnungen zu bekommen. Das Thema bei der Salzburger Wirtschaftspreis, da wurden wir nominiert und in vielen anderen Bereichen ist es auch so. Wir haben ein Produkt, wo man oft Fragen stellt dazu, Fahnen, zum Nationalfeiertag zum Beispiel. Mein Großvater hat mir einmal, der war damals 94 und es war zur Zeit der Euro, und da waren gerade ja Fahnen in aller Munde und ich war innerhalb von 4 Wochen in 3 Zeitungen ganzzeitig drinnen. Jedes einzelne dieser Interviews war kostenlos und wir haben ihm alle Artikel geschickt und er hat dann einmal herumgedrückt und hat gesagt, Gerald, ich muss dir was sagen, nimm dich doch etwas zurück. Es ist viel besser, wenn du hier dich etwas in Zurückhaltung übst und so weiter. Und ich habe gesagt, ja und nein. Ich würde ihm zustimmen, wenn ich sagen würde, ich bewerbe mich überall und schaue, dass ich viel in die Zeitungen und ins Fernsehen komme. Ich sage definitiv nein, weil ich zum Glück aufgrund unseres Handelns, aufgrund der Unternehmenskultur, dessen, was wir tun tagtäglich, ja, im Gespräch sind. Und daher sage ich eigentlich nein, es ist wenig Aufwand, weil ich genau das gerne mache. Genau dafür mache ich es und das macht auch den Unterschied aus und ich rede gern drüber. Das ist das Thema und damit bringt man es auch noch draußen und ich bin auch stolz darüber, dass ich da und dort eingeladen werde, um darüber zu referieren. Ich war in Brüssel schon 2-mal in offizieller Mission für die österreichische Wirtschaftskammer und das ist schon schön, das ist eine Bestätigung für den Weg und dann erkenne ich einfach, ja, der Schweiß und die Mühen lohnen sich, weil es gesehen wird.
Ist Farngärtner ein Pionierunternehmen?
Ich glaube schon, dass ich sagen kann, dass wir in vielen Bereichen ein Pionierunternehmen sind. Unsere Mitarbeiterführung und Unternehmenskultur in diesem Bereich, wo das Thema Wertschätzung einfach eine enorme Bedeutung hat und man muss lang dran arbeiten, um es wirklich hineinzubringen ins Unternehmen. Und ich glaube auch, dass das eines der nächsten Themen sein wird, die im Management kommen werden. In den nächsten 5 Jahren bin ich mir sicher, dass die Zeitungen voll sind von Wertschätzung und von Anerkennung und solchen Dingen. Und nicht nur hier, aber auch im technischen Bereich. Und es sind durchaus 2, 3 Ideen noch dabei, wo wir schon wieder vorne dran sind. Und das ist eigentlich das Schöne dran. Und um eben Zeichen zu setzen. Ein Zeichen zu setzen, dass es auch anders geht. Dass man den Menschen im Mittelpunkt hat und ja, eben durch das nachhaltige Handeln auf allen Ebenen einfach das Ganze betrachtet. All das, was wir hier erreichen, ja, nicht nur von mir ausgeht, sondern kommt sehr, sehr viel aus der Belegschaft heraus. Sehr viel bekomme ich eben durch meinen Berater von außen, der mir hier einfach zur Seite steht, das wo einfach seine Einstellung und meine einfach zusammenpasst. Ich traue mir an der Stelle auch sagen, dass ich auch eine spirituelle Begleitung habe. Auch das gehört dazu, hier hineinzugehen und das auch mutig zu sagen. Also da gibt es viele Aspekte, die da dazugehören, um dorthin zu kommen. Und im Endeffekt ist es ja das Ergebnis unseres Handelns und unseres Tuns.
Ich komme nochmal zurück zum Thema Handarbeit, weil ich das so beeindruckend fand. Zu Feingärtner gehört auch eine Kunststickerei. Was genau wird dort gemacht?
Die Kunststickerei ist reine Handarbeit. Ja. Wir arbeiten hier mit ganz alten Stickmaschinen und dieser Bereich ist wirklich unser wertvollster Bereich. Wertvoll in der Form vom Produkt her am wertvollsten. Die Produkte halten oft wirklich Jahre und Jahrzehnte. Man braucht für so eine kunstgestickte Vereinsfahne zwischen 160 und 200 Arbeitsstunden. Und da sieht man dann auch die Wertigkeit drinnen. Und hier braucht man auch sehr lange, um die Mitarbeiter dorthin zu führen. Die brauchen Talent dafür, die brauchen die Ruhe, die brauchen das Händchen und die Liebe zum Detail. Und die Produkte, wenn man sieht, wie die Vereine das auch leben, hier sind wir wirklich bei der Fahne, die leben das. Da wird die Fahne wirklich gepflegt, da wird, wenn man ausrückt, dann hat man die Fahne dabei. Also das ist wirklich der Inbegriff von dem, wo man sich unter einer Fahne vereint sozusagen. Und es ist wirklich ein schönes Produkt.
Was würden Sie sich als ein lokal produzierendes Unternehmen von unserem Wirtschaftssystem wünschen?
Ganz einfach, dass wir wegkommen von diesen ganzen Stake- und Shareholder-Value-Gedanken, von dieser Veramerikanisierung hin zu mehr Eigenverantwortung, hin dafür, dass man nicht alles, was einem irgendwo begegnet, irgendwo einklagt und dass man irgendwo einen Schuldigen findet und schaut, dass man möglichst viel Geld herausholt. Ein Punkt, wo man darüber nachdenken kann, ist eben dieses vorher angesprochene Gemeinwohl. Wir haben jetzt noch keine Gemeinwohlbilanz, da gibt es eine Bestrebung in dieser Richtung. Es ist ein System, wo man einfach schaut, dass man dieses Thema Nachhaltigkeit einfach besser hineinbringt. Und ist eine Möglichkeit, zu einem neuen Wirtschaften zu kommen auf der Welt. Man muss schauen, dass man nicht nur das Produkt und den Preis im Vordergrund hat, sondern auch die Art und Weise, wie es produziert wird. Fakt ist, dass wir das System in der Globalisierung, in dem wir drinnen sind, können wir ohne dies nicht aufhalten. Was wir aber aufhalten können oder was wir machen können, wir haben so viele Technologien, wo wir da ein bisschen mehr auf den Planeten schauen und auf den Menschen schauen und diese beiden Sachen wieder in den Mittelpunkt unseres Handels stellen. In der Richtung, dass wir nicht nur für die Müllhalde produzieren, sondern dass wir etwas produzieren, das auch wirklich wirklich lange im Einsatz ist. Und wenn dem nicht so ist, gibt es Technologien, um die Dinge wieder zurück in den Kreislauf zu bringen. Das ist, glaube ich, enorm wichtig, hier mehr Schritte gehen in diese Richtung. Und weil sonst, wenn heute man prognostiziert, wenn wir so weitermachen, dann schwimmen im Meer 2050 mehr Plastikflaschen als Fische. Ich denke, dem können wir einen Riegel vorschieben, indem wir einfach etwas bewusster werden. Wir sind in Österreich ja schon sehr weit vorn. Ja, wenn man andere Länder bereist, da herrscht ja null Bewusstsein in der Richtung, weil eben dieser Kapitalismus, Turbokapitalismus, diese eigentlich, ja, in dem Bereich, man muss die Produkte wieder in den Mittelpunkt stellen und nicht das Finanzsystem, das dahinter steckt. Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass man im Bereich dieser Zufriedenheit sich selbst einmal an der Nase nimmt und sagt, wie viel brauche ich denn eigentlich wirklich, um ein gutes und glückliches Leben zu führen? Weil die 5., 6. und 7. Million auf dem Konto macht mich nicht glücklicher, glaube ich. Ja. Und es ist nice to have, wenn ich es richtig einsetze. Ich glaube, das ist unbeschritten. Und wenn jemand viel arbeitet und Erfolg hat, dann soll er viel Geld verdienen. Also Leistungsorientierung ganz klar. Ja. Es ist aber wirklich wichtig, wie man es macht. Und wenn ich heute für etwas einsteht, dann ist es für so ein System, wo wir wieder uns auf diese Werte des Lebens zurückbesinnen und das im Alltag leben und immer mehr leben. Dafür würde ich eintreten.
Vielen Dank, Herr Herdigen. Feingärtner setzt Zeichen nicht nur mit Fahnen. Wir haben heute viel gehört über Fahnen und Flaggen, über das Familienunternehmen, was 1945 gegründet wurde, über die Bedeutung der Fahne als Werbemittel, über die Handarbeit bei der Produktion, über die Technik. dass Farngärtner nicht nur Farn produziert, sondern auch Produkte für Messen und Ausstellungen. Und Farngärtner redet nicht nur, sondern handelt in Bezug auf Umwelt, Haltbarkeit und Qualität, lokale Produktion und Mitarbeiterführung. Farngärtner hat viele Auszeichnungen bekommen, versteht sich auch als Pionierunternehmen und hat auch eine Vision, wie unser Wirtschaftssystem in Zukunft aussehen könnte und wo die Möglichkeiten sind, etwas zu verbessern. Farngärtner ist ein Unternehmen der Menschlichkeit und hat sich genau das auf die Fahne geschrieben. Der Betrieb ist wie die Fahnen, beweglich und richtungsweisend. Hier wird die Fahne erfolgreich hochgehalten und Flagge gezeigt. Keiner dreht die Fahne in den Wind oder segelt unter falscher Flagge. Für mehr Informationen über Farngärtner, über das Unternehmen und die Produkte gibt es eine Website, auf der man alles nachsehen kann. www.fahnen-gärtner.com. Herr Herdigen, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein durfte in Mittersiel. Danke für das tolle Interview.
Ja, vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, über die Firma zu reden und über die Visionen. Das ist etwas, was ich einfach sehr, sehr gerne mache, weil es dadurch vielleicht unter der Zuhörerschaft da den einen oder anderen auch gibt, der sagt, okay, das schaue ich mal an, da denke ich auch mal drüber nach und einfach hier ein bisschen bewusster schauen, was wir machen, wie wir es machen, wenn wir Achtsamkeit in unserem Leben verstärkt einfließen lassen, eigentlich auf allen Ebenen. Und im Prinzip beginnt es bei unseren Mitmenschen in der Art und Weise, wie wir ihnen begegnen, wie wir ihnen in die Augen schauen und bei den Dingen, die wir tagtäglich tun. Und wenn wir das bewusst einsetzen, schauen, was kaufen wir ein, was steckt hinter den Unternehmen, von denen ich etwas einkaufe. Jeder von uns ist ja auch ein Konsument und kann dadurch etwas schaffen, indem er hier seine Macht in die Hand nimmt und etwas tut. Und da möchte ich einfach auch alle animieren, mitzumachen, sich Gedanken zu machen über Nachhaltigkeit, über Achtsamkeit im Umgang auch mit sich selbst. Im Grunde beginnt alles bei uns selbst. Auch Veränderung. Die Veränderung, ich kann es nicht von jemand anderen erwarten, Veränderung beginnt immer bei sich selbst. Und somit möchte ich einfach vielleicht noch als kleines Schlusswort wirklich sagen, jeden animieren, wirklich bei sich selbst zu beginnen. Und jeder kann tagtäglich etwas tun und somit handeln. Und wenn man richtig handelt und bewusst und wertorientiert, dann haben wir alle was davon. Und so möchte ich mich herzlich bedanken und wünsche Ihnen allen alles Gute und viel Erfolg und Gesundheit für die Zukunft.
Vielen Dank, Herr Herdegen. Entdecke Radio sendet auf okitalk.com und auf TIDE 96.0. Den Sendeplan und alle bisherigen Interviews findet ihr auf www.end-decke.net. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei.